Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Das Thema von heute Morgen ist, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Es gibt in Bezug auf die Ordnung im Kleiderschrank zwei verschiedene Typen von Menschen. Typ B, zu denen gehöre ich nicht. Bei denen sieht der Kleiderschrank so aus. Vielleicht, wenn es so in Perfektion ist wie hier, kann man die Türe auch weglassen, dass jeder Besuch das auch gleich sieht. Das ist so der Typ B-Mensch. Ich bin eher Typ A. Aber wisst ihr, was ist das Gute? Ganz gleich, ob Typ A oder B, wenn du die Schranktür zumachst, sieht es bei beiden so aus. Also, ich will jetzt nicht sagen, es lohnt sich nicht aufzuräumen und Ordnung zu haben. Aber was ich in diesem Bild so stark finde, es geht in diesem Bild um Chaos und um Licht und um Dunkelheit. Und dass dieses Chaos nicht sichtbar ist, wenn kein Licht da ist. Das bedeutet aber nicht, dass dieses Chaos nicht da ist, nur weil kein Licht da ist. Das Chaos existiert weiterhin, auch wenn die Türe zu ist und Finsternis ist. Das ist das Thema von heute Morgen, Licht, Finsternis und Chaos und wie Gott in dieses Chaos Ordnung hineinbringt. Jesus, haben wir letzten Sonntag gehört, hat einmal gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Darüber hat Pastor Daniel gepredigt letzten Sonntag. Ich werde über Kapitel 8, Vers 12 predigen. Dort steht, ein andermal sagte Jesus zu ihnen, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Was für ein Statement. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und Jesus redet hier von Finsternis und von Licht, vom Licht des Lebens, also dieses Licht bedeutet Leben. Und er redet von Finsternis. Aber was Johannes hier beschreibt, steht nicht einfach in luftleerem Raum, sondern er führt diese Bilder Licht und Finsternis ganz am Anfang seines Berichtes, dem Evangelium nach Johannes, ein. So, lasst uns zurückgehen an den Anfang des Evangeliums, Kapitel 1, Verse 1 bis 5. Dort heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Was Johannes hier sagt, ist genau das, was wir gesungen haben in diesem Lied. Gott, der Schöpfer, war schon immer da. Es heißt ja nicht, ganz am Anfang wurde das Wort geschaffen oder wurde Gott geschaffen, sondern das Wort war bei Gott. Es war da. Gott war seit jeher da. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Er, der Schöpfer, ist von Anfang an da. Und dann heißt es, alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort. Also man könnte auch sagen, alles wurde durch den Schöpfer geschaffen. Nichts ist ohne den Schöpfer entstanden. In ihm, dem Schöpfer, ist das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Hier nochmals lesen wir, das Licht ist das Leben. Aber was ist die Finsternis? Wir ahnen es, das Gegenteil von Leben. Aber Johannes macht hier etwas ganz Spezielles. Ich habe hier eingekreist am Anfang. Und die, die schon etwas länger Bibel lesen oder schon einmal ein paar Predigten in der Stammi gehört haben, die haben das sicher schon gehört, diese intertextuellen Bezüge. Dieses Wort hier am Anfang. Damit will Johannes uns darauf hinweisen, hey, blättert einmal dorthin in der Bibel, wo auch am Anfang steht. Das ist so, wie wenn ich würde sagen, leise rieselt der Schnee. Dann wisst ihr gleich, ich rede von einem Lied, das man in der Adventszeit singt. Und so ist es genau hier. Am Anfang war das Wort. Das führt uns zurück an eine Stelle am Anfang der Bibel. Und zwar in das erste Kapitel, der erste Vers, Genesis 1,1. Dort fängt es so an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir haben in Johannes gesehen, dass am Anfang dieser Schöpfer Gott war. Und in Genesis wird nun berichtet, wie dieser Schöpfer Gott die Schöpfung geschaffen hat. Und wir lesen hier, dass dieser Schöpfer Gott am Anfang den Himmel geschaffen hat. Und der Himmel, der steht hier für den unsichtbaren Teil. Wir haben hier eine zweiteilige Kosmologie. Den Himmel, das ist der unsichtbare Teil der Schöpfung, das, was wir wissenschaftlich nicht feststellen können, nicht überprüfen können. Wir können es weder bejahen noch verneinen. Und diesen Teil hat Gott gemacht. Das ist der Ort, wo die ganze unsichtbare Schöpfung existiert, wo Gott seine Wohnung eingerichtet hat. Dort in diesem himmlischen Teil, dort sind auch die Engel. Und neben diesem Himmel hat Gott auch eine Erde geschaffen. So wird der Anfang der Schöpfung beschrieben. Der Schöpfergott hat diesen sichtbaren und diesen unsichtbaren Teil geschaffen. Wenn wir dann in den Vers 2 gehen, dort heißt es, dort wird dann dieser sichtbare Teil dieser Schöpfung in den Blick genommen. Diese Erde, heißt es, war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Diese beiden Begriffe, wüst und leer, die heißen im Hebräischen Tohu Wabohu. Und dieser Begriff, der ist uns vielleicht bekannt, Tohu Wabohu ist ein Chaos. Tohu Wabohu ist vielleicht nicht so wie in einem Schrank das Chaos der Kleider, sondern noch viel, ein viel krasseres Bild. Ein lebensfeindliches Chaos. Das war der Zustand der Schöpfung. Da war kein Leben möglich. Das war ein lebensfeindliches Klima, das auf dieser Erde geherrscht hat. Und dann heißt es, und Finsternis lag auf dieser Tiefe. So wie in diesem Bild mit diesem Kasten, da war ein Chaos, nur war dieses lebensfeindlich und das Ganze war eingehüllt in Finsternis. Und jetzt passiert etwas Unglaubliches. Wenn wir weiterlesen, dann heißt es, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Das Licht, Gott selbst, bricht nun von diesem unsichtbaren Teil der Schöpfung in diesen sichtbaren Teil der Schöpfung. Gott selbst kommt in diese Schöpfung. Und was nun passiert, ist Folgendes. Das Chaos, das auf dieser Welt herrscht, wurde sichtbar. Das Licht Gottes hat es sichtbar gemacht. Die Schranktüre wurde geöffnet und Licht kam herein. Das Chaos war schon vorher da, diese lebensfeindliche Situation. Und jetzt kommt das Licht Gottes in diese Dunkelheit hinein. Weiter heißt es dann im Vers 4, und Gott sah, dass das Licht gut war, und da schied Gott das Licht von der Finsternis. Gott hat nun das Licht, das in diese Welt gekommen ist, von der Finsternis getrennt. Und in diesem Teil hier war das Chaos. Das ist die Situation, die Gott geschaffen hat. Das müssen wir mitnehmen, wenn Jesus davon spricht, ich bin das Licht des Lebens. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis sein. Wir gehen zurück in das Evangelium nach Johannes. Es gibt jetzt eine Geschichte, die ist unglaublich bewegend. Jesus hat im Kapitel 8 gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und ein Kapitel später kommt eine Geschichte, die hat mich bewegt. Im Kapitel 9. Wir lesen, Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Dieser Mann, der sah das Licht seit seiner Geburt nicht. Er lebte wortwörtlich in der Finsternis. Rabbi, Lehrer, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Die Jünger, die wussten irgendwie, es geht um mehr als einfach nur um körperliche Blindheit bei diesem Mann. Sie haben irgendwie eine Sünde vermutet im Hintergrund für diese Blindheit. Und Jesus hat gesagt, weder noch. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Dieser Mann war blind, damit Jesus an ihm etwas demonstrieren kann, etwas zeigen kann. So sagt er weiter, solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für die Menschen das Licht sein. Da spuckte er auf die Erde, rührte mit dem Speichel ein Brei an und strich ihn auf die Augen des Blinden. Dann forderte er ihn auf, geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort. Siloa heißt übersetzt der Gesandte. Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Was hat diese Geschichte damit zu tun, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt? Hier begegnet ein Mensch, der war von Geburt an blind. Der konnte dieses Licht, physische Licht, nie sehen. Der war gefangen in einem Körper in der Finsternis. Und jetzt kommt Jesus und sagt ein Kapitel vor, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, bleibt nicht in der Finsternis. Und jetzt kommt dieser blinde Mann und begegnet Jesus dem Licht der Welt. Und er kann sehen. Die Finsternis weicht aus seinem Leben. Das ist, was vordergründig passiert. Und diese Geschichte, wo Jesus das Licht dieser Finsternis begegnet und diese Finsternis durchbricht, hat eine tiefere Bedeutung. Dieser Mann war zwar physisch blind, aber Jesus hat diesen Mann bewusst vor Geburt seines Lebens dazu auserwählt, um an ihm etwas zu zeigen. So wie dieser Mann physisch blind war, waren die Menschen um ihn herum blind für die geistliche Realität, für diesen unsichtbaren Teil der Schöpfung, der auch in ihnen existierte. Sie waren blind für das Tohu Wabohu in ihrer Seele. Sie waren unsichtbar für das Tohu Wabohu in ihrem geistlichen Umfeld. Sie lebten so stark in der Finsternis, dass sie das nicht sehen konnten. Obwohl sie sehen konnten, waren sie geistlich blind. Das war die Situation. Das war nicht erst die Situation zur Zeit von Jesus, sondern ich nehme euch nun 700 Jahre von Jesus gesehen in die Vergangenheit. In das Buch von Jesaja. Jesaja war ein Prophet in Israel und er hat ganz viel über Licht und Finsternis geschrieben. Jesaja Kapitel 9, Vers 1 steht: Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Das ist eine ganz bewegende Passage. Die Menschen, was hier Jesaja sagt, Menschen, die leben in dieser Finsternis. In dieser Finsternis gefangen, ohne Hoffnung. So wie später dieser blinde Mann, ohne Hoffnung, ohne Licht, ohne Leben, ohne Gott. Hoffnungslos verloren in dieser Finsternis, in diesem Tohu Wabohu. Und Jesus hat durch den Propheten Jesaja 700 Jahre im Voraus angekündigt, dass er das Licht der Welt kommen wird. Für die Menschen, die ohne Hoffnung sind, gefangen in der Finsternis. Kann es sein, dass auch du in deinem Leben gefangen bist in dem Tohu Wabohu, in dem Chaos, in irgendwelchen Lebensentwürfen, in Gebundenheiten, in einem Hamsterrad gefangen bist, ohne diesen Jesus, der wirklich das wahre Leben ist? Jesaja bringt dann eine Passage im Kapitel 45, die hat mich umgehauen. Dort spricht nun Gott selbst durch den Propheten Jesaja zu den Menschen, die in der Finsternis leben, und sagt: Der Herr ist der einzige Gott. Wir haben es gesungen. Es gibt keinen Gott außer dem Schöpfer Gott. Und das provoziert auch heute, aber es ist dennoch die Wahrheit. Gott sagt es. Er ist es. Und jetzt nimmt Jesaja nochmals Bezug auf diese Schöpfung. Er ist es, der Himmel, der den Himmel geschaffen hat, also diesen unsichtbaren Bereich der Schöpfung. Und er gab der Erde, dem sichtbaren Bereich, ihre Form und legte ihre Fundamente. Und er hat diese Welt, diesen dunklen Bereich, heißt es, nicht als einsame Wüste gebildet. Also was er hier meint ist, Gottes Plan war es nicht, dass diese Dunkelheit dort bleibt und dass dieses Chaos bleibt. Das Wort, das er hier verwendet für einsame Wüste, ist dasselbe wie in Genesis. Tohu. Gott hat diese Welt nicht gemacht als Tohu Wabohu, als lebensfeindliches Chaos, sondern er wollte daraus einen Wohnraum machen für seine Geschöpfe. Und dieser Gott spricht: Ich bin der Herr, außer mir gibt es keinen Gott. Punkt. Dieser Gott sagt: Ich habe nicht im Verborgenen geredet. Natürlich spricht Gott zu den verlorenen Menschen in die Dunkelheit hinein. Aber was er hier meint ist die Rettung. Gott ist nicht in der Dunkelheit zu finden. Nicht irgendwo im Dunkeln, heißt es. Nie habe ich zu den Nachkommen von Jakob gesagt: Sucht mich vergeblich. Auch hier wieder das Wort Tohu. Er hat nicht gesagt: Sucht mich im Tohu Wabohu. Sucht mich irgendwo in Lebensentwürfen, in irgendwelchen Religionen, in irgendwelchen Philosophien oder Ideologien. In der Dunkelheit. Wenn wir das tun, dann suchen wir wahrhaft vergeblich. Gott sagt: Ich bin der Herr. Und was ich sage, das ist gerecht. Was ich ankündige, das trifft ein. Er erinnert uns. Wir erinnern uns, 700 Jahre vor Christus ist dieser Text und hat er angekündigt. So kommt es wortwörtlich so zu einem Showdown. Gott gegen die Götzen in diesem Text. Oder Gott fordert die Menschen heraus, die in der Finsternis sind. Und er sagt ihnen im Vers 20: Versammelt euch und kommt miteinander herzu, ihr Entronnenen der Heiden. Die Heiden ist ein Begriff für alle Menschen, die nicht aus dem jüdischen Volk abstammen, für uns. Jeder, der heute Morgen hier ist. Er sagt also: Kommt mal herbei. Ihr habt keine Erkenntnis und ihr schleppt euch ab mit den Klötzen eurer Götzen. Ein Kapitel vorher hat Jesaja diesen Text aufgenommen, der beschreibt den Versuch, diesen hilflosen Versuch dieser Menschen in diesem Chaos der Finsternis, wie sie aus ein und demselben Stück Holz Feuer machen, um sich ein Essen zu bereiten oder damit sie warm haben. Und aus dem anderen Stück desselben Holzes schnitzen sie sich einen Gott, einen Götzen. Und nun sagt er: Ihr müht euch ab mit den Götzen, mit den Klötzen eurer Götzen. Er beschreibt diesen Zustand, diesen bedauernswerten Zustand von Menschen in dieser Finsternis, die versuchen, in dieser Finsternis Halt und Hilfe, Orientierung zu finden und zu einem Gott flehen, der, wie es hier steht, nicht helfen kann. Denn es gibt keinen Gott außer dem einen Gott. Und so fährt Jesaja weiter: Berichtet von den Taten eurer Götter. Ja, beratet euch und bringt Beweise für ihre Gottheit vor. Und jetzt bringt Jesaja einen Beweis. Wir haben ja das angefangen. Jesus hat 7 Zeichen gemacht, um seine Gottheit zu beweisen. Hier kommt für mich auch ein starker Beweis dafür, dass es nur einen Gott gibt. Dieser Gott hat Jesaja diese Botschaft 700 Jahre bevor Jesus gekommen ist, gegeben. Und in diesem ganzen Jesaja-Brief sind so viele Details, die ankündigen, wie dieses Licht der Welt kommen wird, wie er leben wird, was er machen wird, wie er sterben wird und wie er die Welt von ihrer Schuld befreien wird. Er sagt, wer hat vor langer Zeit angekündigt, was nun geschehen ist? Wer hat es längst vorausgesagt? War ich es nicht, der Herr? Es gibt keinen Gott außer mir, keinen, der gerecht ist und der rettet. Ich bin der einzige Gott, ein zweites Mal. Und jetzt lädt er die Menschen ein, die in dieser Finsternis stehen. Und das ist die Einladung von Gott auch heute. Die Einladung an dich von Gott höchstpersönlich. Er sagt, kommt zu mir und lasst euch retten, ihr Menschen aus allen Winkeln der Erde. Denn ich bin der einzige Gott. Ich habe meinem Namen geschworen, ich sage die Wahrheit und nehme mein Wort nicht zurück. Vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen. Nur beim Herrn gibt es Rettung und Hilfe. Auch die, die den Namen, die den Herrn einmal gehasst haben, werden beschämt zu ihm kommen. Das ist das Wort Gottes, das ausgeht in diese Finsternis. Auch heute Morgen. Seine Botschaft ist, ich bin der einzige Gott. Sucht mich nicht vergeblich in der Finsternis. Müht euch nicht ab mit den Klötzen eurer Götzen. Legt diese Dinge auf die Seite. Ihr werdet darin keine Rettung finden, keine Hoffnung. Eure Hoffnung liegt in Gott, dem Licht der Welt. Und vielleicht bist du in solch einer Finsternis hoffnungslos und merkst, dass du nicht weiterkommst mit deinem Leben, dass die Dinge, die Entwürfe, die du dir zurechtlegst, nicht tragend sind. Die Botschaft von Gott ist, dass sein Licht auch in dein Leben hineinbrechen will, damit das Chaos in deinem Leben sichtbar wird. Gott will nicht einfach, dass die Türe zubleibt und das Chaos weiter existiert. Gottes Wunsch für dein Leben ist, dass du die Türe aufmachen kannst und er in dein Leben hineinkommen kann, das Licht des Lebens, dass dieses Chaos sichtbar wird, die Dinge, die aufgeräumt werden müssen, die Dinge, die letztendlich ein lebensfeindliches Umfeld sind, an denen du am Schluss des Lebens zugrunde gehen wirst. Und das ist für mich ist es eine unglaublich hoffnungsvolle und auch gnädige und barmherzige und hoffnungsvolle Botschaft. Die Botschaft ist, mach die Türen auf. Mach die Türen auf deines Herzens und lass Jesus das Licht des Lebens in dein Leben hinein, damit er das Chaos beleuchtet und dein Leben aufräumen kann. Wir haben heute Pfingsten. Und am Pfingsten ist genau das passiert. Das Licht des Lebens ist auf diese Welt noch einmal gekommen durch den Heiligen Geist, aber nicht mehr nur in Jesus Christus, sondern nimmt in uns Wohnung. Und das ist genau das, was passiert, wenn Menschen Jesus das Licht des Lebens in ihr Leben aufnehmen, dann fängt Jesus durch den Heiligen Geist an, unser Leben Stück für Stück aufzuräumen. Jedes Zimmer in unserem Leben, in unserem Herzen, jeder Bereich unseres Lebens, sei das unsere Finanzen, unsere Beziehungen, die Arbeit, was auch immer. Überall dort, wo wir aufmachen und das Licht des Lebens hineinlassen, erkennen wir Chaos. Aber dort kann Gott gründlich aufräumen. Was für eine hoffnungsvolle Botschaft. Und ich war tief bewegt über diesen Taufvorbereitungskurs, über die Zeugnisse dieser vier Menschen, zu sehen, wie Gott diese Menschen aus dieser Finsternis herausgerufen hat und wie das Licht des Lebens in diese Leben hineingekommen ist und Leben entstanden ist. Und wir werden heute im Anschluss dann diese Zeugnisse hören und lasst euch begeistern, lasst euch mit anstecken von dieser Freude, die wir sehen. Das ist jetzt eine praktische Anwendung von meiner Predigt. Was passiert, wenn diese Türe aufgeht? Ich konnte nur staunen über diese Geschichten die Gott geschrieben hat in diesen Menschen. So, wir wollen jetzt in eine Zeit der Anbetung gehen und werden dann vier Geschichten hören, wo das Licht des Lebens hineingekommen ist.